Es ist schön, mal wieder bei euch zu sein, dass ich hier vorne stehen darf, in bekannte Gesichter zu blicken und in ganz viele unbekannte Gesichter auch. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst miteinander erleben dürfen. Es war der 20. Mai 2014, morgens gegen 9 Uhr. Ich fahre auf der Landstraße, wo 80 km/h erlaubt ist. Ich möchte links in einen Feldweg einbiegen, der mich zum Haus bringt eines Gemeindegliedes, welches ich besuchen möchte. Ich biege ab, plötzlich quietschen, es scheppert, um mich herum sind Airbags und ich liege flach im Sitz drin. Was war passiert? Hinter mir fuhren zwei Autos, das Auto dahinter hat überholt. Und jeder, der sich das etwas vorstellen kann, wenn ich nach links abbiegen möchte und da ist ein anderes Auto, was andere überholt, irgendwo trifft man sich dann. Und zwar ziemlich genau auf der Höhe von der Fahrertür ist er eingeschlagen. Um etwas die Kräfteverhältnisse besser zu verstehen, die dort gewirkt haben. Die Distanz zwischen dem Aufprall und dort, wo mein Auto dann stand, waren 45 Meter. Der andere Unfallbeteiligte, der stand mit seinem Auto bei 70 Meter weiter. Noch während ich im Auto saß und so sortiert habe, was gerade passiert ist, was mir wehtut oder auch nicht wehtut. Es ist recht spannend, es ist tatsächlich so im so Slow Motion, so man scannt einmal den kompletten Körper durch, was tut weh, was tut nicht weh. Während ich da noch dabei war, kamen zwei Personen nacheinander an mein Fenster, was natürlich nicht mehr da war. Es war eine Öffnung nur noch, weil Fenster war weg. Und diese zwei Personen haben mir zwei Dinge gesagt. Das erste, was ich gehört habe, war: Bleiben Sie ruhig sitzen, der Rettungswagen ist schon unterwegs. Hilfe ist unterwegs. Es war der Fahrer von dem Wagen, der direkt hinter mir gefahren ist, der alles hautnah miterlebt hat. Das zweite, was ich zu hören bekam, war: Haben Sie mich im Rückspiegel nicht gesehen? Mit anderen Worten, Sie hätten mich doch sehen müssen, wenn Sie aufgepasst hätten. Es war der Fahrer des anderen Unfallbeteiligten. Ich halte es ihm nicht vor, ich glaube auch er stand unter Schock. Aber diese zwei Sätze, die so komplett entgegengesetzt sind. Wenn du einen schweren Autounfall siehst, wen rufst du zuerst an? Rettungssanitäter, die sich um die Verletzten kümmern? Oder die Polizei, die die Schuldfrage klärt? In dieser unmittelbaren Situation war mir die Schuldfrage aber sowas von egal. Entscheidend war für mich zu hören, dass der Rettungswagen unterwegs war, dass Hilfe unterwegs war. Es erinnert mich an eine Begebenheit in der Bibel. Jesus ist gemeinsam mit seinen Jüngern unterwegs und beim Vorbeigehen sieht Jesus einen Menschen. Im Johannesevangelium, da wird insgesamt viermal berichtet, dass Jesus einen einzelnen Menschen sieht. Das erste Mal, wo es erwähnt wird, ist Jesus sieht Nathanael, wie er auf ihn zukommt. Jesus kennt ihn in Johannes 1. In Johannes 11, dort sieht Jesus Maria, die Schwester von Lazarus, wie sie um ihren verstorbenen Bruder weint. Das dritte, Jesus sieht auch seine Mutter beim Kreuz stehen und vertraut sie der Obhut seines Jüngers Johannes an, in Johannes 19. Er kennt die Bedürfnisse der einzelnen Menschen. Und auch in dieser vierten Situation sieht er einen einzelnen Menschen. Er sieht das Leiden und die Not des Einzelnen. Ein Mensch, der von Geburt an blind war, in Johannes 9. Und in der damaligen Zeit, da bedeutete Blindheit weit mehr als das Fehlen von Augenlicht. Blindheit damals war gleichbedeutend mit der vollständigen Abhängigkeit, weil es keinerlei Hilfsmittel gab. Der Lebensunterhalt musste nur durch Betteln erbracht werden. Blindheit damals war auch gleichbedeutend mit dem Ausschluss aus der Gesellschaft, einschließlich dem religiösen Leben. Es war auch verbunden mit dem Verdacht, von Gott bestraft zu sein. Ein blinder Mensch war oft übersehen. Doch Jesus übersieht niemanden. Jesus sah diesen Blinden in seiner Ganzheit. Und auch die Jünger sahen diesen Menschen. Wobei sie genau genommen nicht den Menschen sahen. Sie interessierten sich nicht für den Menschen. Sie interessierten sich nicht für sein Leben, für seine Situation, für sein Leiden. Für die Jünger war etwas anderes wichtiger als das Leiden dieses Menschen. In Johannes 9, Vers 2, da lesen wir, Johannes 9, Vers 2, und seine Jünger fragten ihn, also Jesus, und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Grundsätzlich ist es ja etwas Gutes, wenn man den Ursachen auf den Grund gehen möchte. Wenn man versucht zu klären, wie es zu gewissen Zuständen oder Umständen gekommen ist. Wenn man versucht, die Ursache für eine Wirkung zu ergründen. Aber immer dann, wenn die Erklärung mit Sünde in Verbindung gebracht wird, wenn es also um den geistlichen Bereich geht, dann sollten wir uns darauf besinnen, wozu wir berufen sind. In einer Situation, in der die Pharisäer und Schriftgelehrten gemurrt haben, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern gemeinsam Zeit verbringt und mit ihnen isst, in dieser Situation sagt Jesus, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen, nicht die Gerechten. Kranke brauchen einen Arzt. Und Jesus ist dieser Arzt. Und Kranke müssen zu dem Arzt gebracht werden. Wir sind berufen, Rettungssanitäter zu sein. Die andere Menschen zum Arzt bringen, damit sie dort Linderung und Heilung von ihren Nöten erfahren können. Unser Augenmerk soll auf der Not und dem Leiden der Menschen liegen und wie ihnen geholfen werden kann. Und nicht auf der Schuldfrage, ob jemand gesündigt hat, beziehungsweise welche Sünde jemand begangen hat. Wir sind berufen, Rettungssanitäter zu sein, die Kranke zum Arzt bringen. Wir sind nicht dazu berufen, Polizisten oder Detektive zu sein, die die Schuldfrage klären. Ich höre von manchen, zumindest lautlos, ein gewisses Aber, wenn ich das so sage. Vielleicht nicht hier in der Gemeinde. aber ich habe es schon in anderen gehört. Aber wir haben doch noch einen anderen Auftrag. Wir sollen doch auch die Menschen zur Umkehr aufrufen und sie warnen. Ja, es ist richtig. Wir sind auch berufen, Botschafter zu sein. Leider übersehen manche Botschafter allerdings die Notwendigkeit der richtigen inneren Einstellung und der richtigen Art und Weise. Man kann zwar die richtige Botschaft verkünden, aber ohne die richtige innere Einstellung und die richtige Art und Weise kann dies auch nach hinten losgehen. Dann kann man in einem falschen Eifer unterwegs sein. Ich hatte das Vorrecht, im Sommer in Amerika dabei sein zu können bei der Session der Generalkonferenz. Und wenn wir dort von der Versammlungshalle zum Hotel gegangen sind, dann standen an gewissen Straßenecken Geschwister, die meinten, mich oder uns Teilnehmenden der Generalkonferenz vom Abfall der Siebenten-Tags-Adventisten überzeugen zu müssen. Sie haben auf Plakaten und mit Flyern aufzeigen wollen, dass die offizielle Kirche der Adventisten auch zu Babylon gehört und reformiert gehört. Ganz ehrlich, und um es gelinde auszudrücken, ich habe es unpassend empfunden. Man hat ein geistliches Erlebnis, man hat gerade einen gesegneten Moment in einem Gottesdienst oder eine andächtige Gemeinschaft mit einem gesegneten Input erlebt. Man konnte gerade den Heiligen Geist in der Versammlung erleben. Und dann trifft man draußen Geschwister, die nicht teilgenommen haben, aber einem jetzt sagen wollen, dass ich gerade bei einer Versammlung teilgenommen hätte von einer Kirche, die abgefallen ist. Die Art und Weise und die paar Wortfetzen, die ich auf den Plakaten lesen konnte oder gelesen habe, haben mir nicht den Eindruck gegeben, dass es ihnen um mich als Person ging, dass sie ernsthaft an mir interessiert waren, sondern es ging ihnen einzig und allein, so ist es zumindest bei mir angekommen, um ihre Botschaft und aufzuzeigen, dass ich aus ihrer Sicht auf dem Holzweg wäre. Ich kann mich jetzt gut in die Christen hineinversetzen, die an ihren Kirchentagen teilnehmen, dort geistliche und aus ihrer Sicht gesegnete Versammlungen erleben und dann nach draußen kommen und Plakate sehen bzw. Flyer und Bücher in die Hand gedrückt bekommen, die die Lehren ihrer Kirche als falsch anprangern. Man kann die richtige Botschaft in einer falschen Art und Weise verkündigen. Gerade auch in dem Buch, welches so gerne großflächig verteilt wird, wird genau vor dieser Gefahr gewarnt, mit einem Beispiel aus der Reformation in Frankreich. Und ich zitiere aus diesem Buch, wo es heißt: Die französischen Reformatoren hätten es gerne gesehen, wenn ihr Land mit Deutschland und der Schweiz Schritt gehalten hätte. Sie entschieden sich daher, einen mutigen Schlag gegen den römischen Aberglauben auszuführen, der das ganze Land aufrütteln sollte. Dazu wurden in einer Nacht in ganz Frankreich Plakate gegen die Messe angeschlagen. Statt die Reformation zu fördern, stürzte dieser übereifrige und unkluge Schritt nicht nur seine Urheber, sondern auch die Freunde des reformierten Glaubens in ganz Frankreich ins Unglück. Nun hatten die Katholiken, was sie schon lange wünschten, einen Vorwand zur völligen Ausrottung der Ketzer als Aufwiegler, die die Sicherheit des Thrones und den Frieden im Land gefährdeten. Das Ganze ist auch bekannt unter dem Begriff Plakataffäre von 1534 im Wikipedia. Ich könnte an dieser Stelle jetzt auch von Briefen vom Kloster Einsiedeln erzählen an die DSV, weil auf ihrem Gelände, auf ihrem Grundstück Flyer und Bücher von uns Adventisten verteilt wurde. Es kam verständlicherweise gar nicht gut an. Genauso wenig, wie wir Freude hätten, wenn andere auf unseren Grundstücken irgendwelche Botschaften verteilen. Man kann die richtige Botschaft in einer falschen Art und Weise verkündigen. Und man kann die richtige Botschaft mit der falschen inneren Einstellung verkündigen. In der Bibel haben wir ein unrühmliches Beispiel von einem solchen Botschafter Gottes. Jemand, der einen Auftrag Gottes empfängt und ihn auch buchstabengetreu umsetzt. Allerdings mit der komplett falschen Einstellung. Wenn ich dort in Jona lese, Jona ist nach anfänglichem Zögern dann doch nach Ninive gegangen. Er hat den Auftrag Gottes ausgeführt und die Warnungsbotschaft Gottes verkündet, aber er war dann darüber nicht ganz erfreut, dass das Strafgericht dann doch nicht gekommen ist. Um es wortwörtlich zu lesen in Jona Kapitel 3, Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen und ihnen reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte und er tat es nicht. Was für ein Erfolg hatte Jona? Es ist wahrscheinlich mit der erfolgreichste Evangelist gewesen. Und das nächste, was wir lesen, der nächste Satz ist: Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn. Klammer auf, an dieser Stelle können wir uns Jona als zum Vorbild nehmen. Egal wie unsere Gemütslage ist, wir dürfen immer zu Gott beten. Auch selbst wenn wir zornig sind, dürfen wir zu ihm gehen. Klammer zu. Und Jona betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Jona wollte den Auftrag Gottes nicht ausführen, weil Gott gnädig ist. Jona wollte sterben, weil Gott gnädig ist. Nehmen auch wir manchmal Anstoß an der Gnade Gottes? Könnte es sein, dass auch für uns Gott manchmal gnädiger ist, als uns lieb wäre? Ja. Jesus hat selber gesagt, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Die Tatsache, dass man Jesus Herr, Herr nennt, oder dass man im Namen Gottes weissagt oder Geister austreibt oder Wunder tut, all das ist keine Garantie dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist. Die reine Verkündigung der Botschaft darf nicht wichtiger sein als die Botschaft selber. Und die Art und Weise der Verkündigung und die innere Einstellung müssen mit der Botschaft übereinstimmen. Und welche Botschaft sollen wir verkündigen? Ich lese dafür aus 2. Korintherbrief. 2. Korinther, Kapitel 5. Ab dem Vers 18. Das alles, schreibt Paulus, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sollen Botschafter der Versöhnung sein. Gott möchte sich mit uns Menschen versöhnen. Warum? Weil er barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue ist, der tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünden. Das ist eins zu eins so, wie Gott sich selber vorstellt, dem Mose. Das waren Worte, wie Gott sich selber vorstellt. Und diesen Gott sollen wir in dieser Welt vertreten. Wir sollen Botschafter sein an seiner Stadt. Und die Art und Weise unserer Verkündigung und unsere innere Einstellung müssen mit der Botschaft der Versöhnung kongruent sein. Beispiele dafür, die wir in der Bibel finden. Die Städte Sodom und Gomorra waren von Gottlosigkeit und moralischem Verfall geprägt. Gott kündigt die Vernichtung dieser Städte an. Und dann ist dort Abraham, der sagt, endlich Gott, wurde aber auch mal Zeit. Das ist nicht das, was Abraham macht. Abraham steht dort und er verhandelt mit Gott. Gott, sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht sein, wenn dort Gerechte mit in der Stadt sind? Du kannst sie doch nicht mit den Gottlosen umbringen. Wenn dort 50 Gerechte sind, willst du sie mit ihnen umbringen? Gott geht drauf ein und er sagt, nein, wenn ich 50 Gerechte dort finde, dann werde ich sie nicht umbringen. Und ich stelle mir so innerlich vor, wie Abraham so aufatmet. Puh, doch ein gerechter Gott. Er bringt den Gerechten nicht mit den Gottlosen um. Oh Moment, was ist, wenn es 5 weniger sind? Wenn es 45 sind? Gott, willst du die dann mit den Gottlosen umbringen? Nein, will ich nicht. Was ist bei 40? Was ist bei 30? Was ist bei 20? Was ist bei 10? Und jedes Mal ist Gott bereit, darauf einzugehen. Und er sagt, wenn ich 10 Gerechte darin finde, dann werde ich die Stadt nicht umbringen. Ich will sie verschonen. Auch hier wieder eine Klammer auf. Es ist spannend, dass es ist wie so ein Common Sense, dass Abraham nicht unter 10 geht. 10 scheint so ein göttliches Minimum zu sein. Ganz spannend, wenn man das dann auch in Verbindung bringt mit den 10 Geboten oder mit dem 10. Klammer zu. Abraham sagt nicht, endlich machst du Schluss mit dem Bösen, sondern er hat gefragt, wie viel Gnade ist möglich. Er hat das Herz Gottes gesucht, das Herz der Barmherzigkeit. Was für ein Bild. Und genau das meint Paulus, wenn er in 2. Korinther 5 sagt, so sind wir nun Botschafter an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ein Botschafter der Versöhnung steht nicht mit dem Zeigefinger da, sondern er steht mit ausgestreckten Händen da. Er spricht nicht zuerst von Gericht, sondern von Rettung. Ein weiteres Beispiel für eine Haltung echter Fürsprache finden wir bei Mose. Auch diese Szene ist zutiefst bewegend. Das Volk Israel hat gerade erst den Bundesschluss mit Gott am Berg Sinai erlebt. Nun warten sie am Fuß des Berges auf Mose, der in die Gegenwart Gottes aufgestiegen ist. Doch sie warten nicht geduldig in dieser Situation. Stattdessen fordern sie einen neuen Gott. Sie sammeln Gold, sie gießen einen Kalb, sie tanzen darum, sie nennen es ihren Befreier aus Ägypten. Was für ein Abfall, nur wenige Wochen nach der Befreiung durch Gottes mächtige Hand. Und Gott spricht zu Mose über den Abfall des Volkes und er kündigt Gericht an. Und Mose sagt, endlich machst du Schluss mit diesem Volk. Es ist so lästig. Und ja, sie sind abgefallen, sie haben es verdient. Sorry, ich konnte nichts dafür, ich war hier oben auf dem Berg. Mose bleibt nicht auf Distanz. Er hätte sich so leicht retten können, er hätte sich so leicht abgrenzen können. Er wäre verschont geblieben. Aber stattdessen geht er vor Gott nicht als Richter, sondern als Bittsteller. 2. Mose 32, die Verse 31 und 32. Da heißt es, als nun Mose wieder zu dem Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünden. Das ist das, was Mose sagt. Und dann sagt er, vergib ihnen doch ihre Sünden. Wenn nicht, wenn du ihnen nicht vergeben kannst, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Was für ein Gebet. Mose sagt, wenn du sie nicht retten kannst, aufgrund dem, was jetzt vorgefallen ist, dann streiche mich raus aus dem Lebensbuch. Mose stellt sich nicht über das Volk, sondern er stellt sich in die Lücke zwischen dem Volk und Gott. Er bittet um Vergebung und er ist bereit, selbst den höchsten Preis zu zahlen, wenn es den anderen nur Rettung bringen würde. Das ist echte geistliche Leidenschaft. Das ist ein Herz, das bereit ist, sich mitreißen zu lassen vom Schmerz der anderen. Nicht, weil sie unschuldig sind, die anderen, sondern weil sie geliebt sind. Und genau hier wird das Herz der Botschaft sichtbar. Gott sucht keine religiösen Ankläger. Er sucht keine Polizisten. Er sucht Rettungssanitäter. Er sucht Menschen, die wie Mose und Abraham in die Lücke hineintreten und für andere Fürsprache einlegen, die bereit sind, für andere zu sterben. Ich habe den Bibeltext schon im Rahmen der Kindergeschichte gebracht. Größere Liebe hat niemand als der, der bereit ist, sein Leben für den anderen zu lassen. Und diese Liebe legt Mose an den Tag. Und doch, so bewegend das Gebet des Moses auch ist, so tief seine Bereitschaft, sich für das Volk zu opfern, eines bleibt klar. Mose konnte sich nicht selbst aus dem Buch des Lebens streichen lassen. Gott lehnt seine Bitte ab. Denn Mose war nicht der Erlöser. Er war ein Mensch wie wir. Aber Mose war ein Hinweis, ein Schatten auf den, der kommen sollte. Denn was Mose nur anbieten konnte, streiche mich aus dem Lebensbuch, damit du sie retten kannst. Was Mose nur anbieten konnte, hat Jesus Christus am Kreuz von Golgatha tatsächlich getan. Jesus war bereit, sein Leben zu lassen und damit seinen Namen aus dem Lebensbuch im Himmel streichen zu lassen. Und am Kreuz von Golgatha, da betete Jesus inmitten von Spott, Gewalt und tiefem Unrecht auch wieder dieses Gebet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus steht dort, Jesus hängt dort, wie Abraham und Mose, nicht mit einer Anklage, sondern mit einem Gebet der Fürbitte auf den Lippen. Und er tut das, was kein Mensch tun konnte. Er trägt die Schuld der Welt, damit Versöhnung möglich wird. In ihm erfüllt sich, was Abraham erahnte und was Mose betete. Jesus ist der wahre Fürsprecher und das Opfer zugleich. Er ist der Einzige, von dem man sagen kann, er ließ sich streichen, damit wir eingeschrieben werden. Wie Paulus dann noch sagt, als letzten Vers in 2. Korinther 5, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Warum? Damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus lässt sich aus der Gemeinschaft mit seinem Vater reißen. Er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit wir, du und ich, in diese Gemeinschaft hineinfinden dürfen mit Gott. Das ist das Zentrum der Botschaft der Versöhnung. Und wer das verstanden hat, der kann doch nicht mehr als Richter auf andere zeigen oder als Polizist der Schuldfrage nachgehen. Sondern wer das verstanden hat, der wird ein Rettungssanitäter. Der wird zum Botschafter der Versöhnung, der sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich nehme nochmal Bezug zu dem Autounfall, den ich am Anfang der Predigt geschildert habe. Ich lag noch im Auto. Ich habe gescannt, was noch heil ist, was nicht mehr heil ist bei mir. Da habe ich das erste gehört, bleiben Sie ruhig sitzen, der Rettungswagen ist schon unterwegs. Diese Worte haben mir Sicherheit gegeben. Ich war nicht allein. Hilfe war unterwegs. Jemand war für mich da. Und dann kam dieser zweite Mann ans Fenster. Und seine Worte waren: Haben Sie mich nicht im Rückspiegel gesehen? Und das war der Moment, wo ich dann gemerkt habe, der eine kam, um zu helfen. Der andere kam, um Schuld zu klären. Beide hatten denselben Unfall gesehen und miterlebt, aber sie hatten ein anderes Herz, wenn ich das so sagen darf. Und ich frage dich und mich ganz persönlich heute: Welchem der beiden gleichen wir im Umgang mit unseren Mitmenschen? Sind wir jemand, der auf Menschen, also auch auf unsere Geschwister in der Gemeinde zugeht mit der Botschaft: Hilfe ist unterwegs, Gnade ist da, Gott hat dich nicht vergessen? Oder sind wir jemand, der fragt: Hast du nicht aufgepasst? Was hast du falsch gemacht? Ganz ehrlich, die Welt hat genug Polizisten, auch in der Gemeinde. Aber Gott sucht Botschafter der Versöhnung. Er sucht Menschen, die wie Abraham sagen: Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Die wie Mose beten: Wenn du sie nicht retten kannst, dann vergib mir auch nicht. Gott sucht Menschen, die wie Jesus beten: Vater, vergib ihnen. Gott sucht uns nicht als Richter, sondern als Brückenbauer. Nicht als Ankläger, sondern als Zeugen der Gnade. Bist du solch eine Person? Amen.